Heute mit den kontextfreien Sprachen abschließen. Wir haben am Dienstag gesprochen über das Bostische Korrespondenzproblem und das war ein Puzzle mehr oder minder mit aus Dominosteinen aufgebaut. Und was wir gemacht haben, wir haben das modifizierte Bostische Korrespondenzproblem als schwierig nachgewiesen, und zwar dadurch als schwierig nachgewiesen, dass wir gezeigt haben, dass wir über Turing-Maschinen und insbesondere über akzeptierende Turing-Maschinen reden können. Ja? Also dieses kleiner gleich, was Sie da oben links sehen, besagt nichts anderes als ja, in loser Formulierung, ich kann reden über innerhalb des modifizierten postischen Korrespondenzproblems. Ich kann reden über Turing-Maschinen, die und im Wesentlichen Aussagen treffen von der Form, bitteschön, die Turing-Maschine wird eine Eingabe genau dann akzeptieren, wenn das postische Korrespondenzproblem, das ich für diese Turing-Maschine entwerfe, tatsächlich lösbar ist. Ja? Diese Korrespondenz, diese Äquivalenz, Lösbarkeit auf des PKP-Puzzles und Akzeptanz der Turing-Maschine sind äquivalente Tatsachen. So, und jetzt gilt es, die Ernte einzufahren, zu schauen, was es denn da alles an schwierigen Problemen gibt. Und hier ist die Ernte. Also, wenn man als Eingaben kontextfreie Grammatiken bekommen, von der Form G, G1, G2, dann sind die folgenden Entscheidungsprobleme nicht nur knüppelhart, sie sind einfach mit dem Rechner nicht lösbar. Und es wird auch keine, obwohl wir alle unsere Aussagen tatsächlich über Turing-Maschinen formulieren, ja, das sind keine Aussagen, die irgendwie technologieabhängig sind. Es wird sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass in einer neuen Rechnertechnologie tatsächlich dann dieser Begriff der Entscheidbarkeit kippt. Festzustellen, ob es ein Wort gibt, das sowohl von der einen kontextfreien Grammatik wie auch von der anderen akzeptiert wird, ist schwierig. Die Frage Grammatik, kann ich dir anschauen, dass du eindeutig bist? Ist schwierig, schwierig in dem Sinne, dass das nicht lösbar ist. Ja? Dann eine das ist wirklich vielleicht unter den Problemen, die Sie dort aufgelistet bekommen, die dümmste Frage. Wird alles erzeugt? Ebenfalls extrem schwierig, ja. Die Frage, akzeptiere ich alles, ist eine dumme Frage, aber die Antwort darauf ist niederschmetternd. Ich kann diese dumme Frage nicht beantworten, ja. Das ist wirklich das Niederschmetternde an diesem Resultat. Und das bedeutet insbesondere, wenn wir wissen, dass für eine einzelne Grammatik G tatsächlich die Frage, ob diese Grammatik voll trivial ist, in dem Sinne, dass alles akzeptiert wird, dann folgt daraus natürlich, dass ich auch die Frage der Äquivalenz, ja, hier haben wir, hier auf der rechten Seite finden Sie den Problemen Namen zugeordnet und für L von G gleich Sigma Stern den Begriff der Universalität und für die Frage, ob zwei Grammatiken die gleiche Sprache erzeugen, Äquivalenz. Naja, warum bedeutet Unentscheidbarkeit des Universalitätsproblems, dass ich tatsächlich keine Chance habe, das Äquivalenzproblem zu lösen. Naja, da würde ich halt eine Grammatik angeben für das Sigma-Stern, ja, eine ganz dumme Grammatik, die alles erzeugt. Naja, nicht? Und wenn ich dann die Äquivalenzfrage beantworten könnte, dann hätte ich natürlich insbesondere die Universalitätsfrage beantwortet. Und genau nach demselben Strickmuster, wenn ich die Subsumption, Teilmengenbeziehung in beiden Richtungen beantworten kann, Nicht? Dann habe ich die Äquivalenzfrage beantwortet und dann hätte ich auch die Universalität beantwortet. Ja? Also wenn wir wissen, dass wir tatsächlich in der Universalität keine Chance haben, ja, dann können wir diese beiden Äquivalenz- und Subsumption-Eigenschaften, Nicht-Entscheidbarkeit, Unentscheidbarkeit, können wir folgern. Und dann haben wir noch die Frage, ob denn ein Schnitt von zwei kontextfreien Sprachen wieder kontextfrei ist. Und auch dort keine Chance. So, und das Schöne an diesen niederschmetternden Ergebnissen ist, dass wir sie zumindest sehr leicht erzielen können. So, und lassen Sie mich beginnen, das Strickmuster ist in vielen Fällen dasselbe, lassen Sie mich beginnen mit der Frage, ob zwei Grammatiken tatsächlich einen nicht leeren Schnitt haben. Was ich machen möchte, ich möchte zeigen, dass wenn ich diese Frage beantworten könnte, ich tatsächlich das Puzzle mit beliebigen Eingaben, erster Dominostein, zweiter Dominostein, Kater und letzter Dominostein, dass ich das PKP-Puzzle mit diesen Eingaben lösen kann. So. Das Strickmuster wird dasselbe sein und wir werden sehr häufig zumindest eine der beiden involvierten Grammatiken von der Form haben, bitteschön, irgendwas wird ist umzudrehen. So, die Frage, die wir beantworten sollen, ist, ist der Schnitt der ersten, das ist jetzt L von G1, mit einer zweiten Grammatik, die wir noch nicht kennen. Ich möchte im Wesentlichen die zweite Grammatik jetzt mehr oder minder, wie soll ich sagen, zwangsläufig bestimmen. Ja? Ist der Schnitt dieser Sprache mit einer noch zu bestimmenden Sprache nicht leer, und wenn dieser Schnitt nicht leer wäre, soll ich schließen können, dass das PKP lösbar ist. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss darauf achten, wenn ich mich um den Entwurf dieser zweiten Sprache kümmere, ich muss darauf achten, dass die Sprache kontextfrei ist. Mehr muss ich nicht tun. Ich muss eine zweite Sprache entwerfen, sodass der Schnitt mit der ersten genau dann nicht leer ist, wenn das Puzzle lösbar ist. Hätten Sie eine Idee für mich? Ja? Und fertig. Spielen wir das durch. Was ich machen möchte, L von G1 muss ich natürlich zeigen, ist kontextfrei. Was wir hier haben, die XI und YI, das habe ich jetzt nicht gesagt, die kommen aus dem Alphabet Sigma. Das Dollarzeichen ist ein Trennzeichen. So, und was ich natürlich machen kann, ich kann einfach sagen, bitteschön, wenn ich die Sprache, die erste kontextfreie Sprache erzeugen soll, dann reicht es, wenn ich zuerst einmal erzeugen würde XI1, YI1 und das S ist dazwischen drin. Nicht? Und dann wird nacheinander die einzelnen Schichten, ja, der Zwiebel werden erzeugt. Die äußere Schicht der Zwiebel ist XI1, YI1 und dann werden alle nachfolgenden Schichten dieser Zwiebel nachgeliefert. Ich möchte sagen, dass die Sprache L von G1 kontextfrei ist, das ist mehr oder minder offensichtlich durch diese Grammatik, durch diese Produktion belegt. So, die zweite, naja, das ist die Palindromsprache und da sagen Sie, die haben wir jetzt schon so oft kennengelernt, nicht? Und das ist kontextfrei, das Biest. So, und die zentrale Überlegung, die Sie machen müssen, so ein bisschen im Kopf müssen Sie, die Quantoren drehen. Wann ist das PKP lösbar? Das spielen wir jetzt durch. Ja? Und dann können Sie sehen, dass tatsächlich der gesamte Gedankenprozess sehr, sehr einfach ist. PKP lösbar. Genau dann, es gibt eine Lösung des Spiels und das heißt, es gibt I1 bis IK mit der Eigenschaft, dass XI1, die obere Zeile der Dominosteine bis XIK, gleich ist zur unteren Zeile, und das wäre YI1 bis YIK. So, jetzt müssen wir das in das Schema hineinbringen. Und das Schema würde sagen, okay, das ist doch äquivalent dazu, dass ich das XI1, XIK, dann kommt der Dollar, YI1, YIK, dass ich das natürlich habe in dem L von G1. Aber da nutze ich ja gar nicht aus, dass ich Gleichheit habe. Ah, Sie sagen, du hast hier das K und das K ist Teil der Spezifikation des PKP. Bitte schön, sei sorgfältig, mach das unabhängig von der Spezifikation des PKP-Problems und dann solltest du statt dem K das N schreiben. Und genau das möchte ich machen. Danke. Okay. So, was ich versucht habe zu sagen, wir haben hier die Gleichheit, wir nutzen zum jetzigen Zeitpunkt nur aus, dass wir, das habe ich natürlich falsch rumgeschrieben. Wenn das ein Spiel ist, dann wäre das natürlich von dieser Form, YIN und dann YI1, weil nur dann bekomme ich diesen Spielverlauf in die Sprache L von G1 gedrückt, ja? So, das ist das eine. Wenn ich aber jetzt ausnutze, dass ich Gleichheit habe, nicht, dann bedeutet das natürlich, du, mein lieber Freund, gehörst zur Sprache L von G2. So, und ne, das ist eine Äquivalenz. Ich habe an dieser Stelle nur argumentiert, dass ich tatsächlich von der Lösbarkeit auf den nicht leeren Schnitt komme. Umgekehrt gilt es natürlich genauso. Wenn ich weiß, dass ich in L von G2 bin, ja, dann bedeutet das, deshalb macht man ja das Palindrom, dass ich tatsächlich die linke Seite nach Spiegelung gleich habe mit der rechten Seite. Ja? Ne, das Palindrom erlaubt mir zu sagen Gleichheit, ne? Bis auf Spiegelung. Das ist der Grund, warum man hier mit der Palindromsprache arbeitet. Ja, und das war's schon, ja. PKP ist genau dann lösbar, wenn der Schnitt nicht leer ist. So, geh eindeutig. Was wir wieder machen, derselbe Ansatz, ich versuche ein mir beliebig vorgegebenes PKP-Spiel zu lösen, diesmal aber mit Hilfe des Eindeutigkeitsproblems. Ne? Das Eindeutigkeitsproblem. Ich habe eine Grammatik kontextfrei gegeben und ich soll sagen, bitteschön, du bist eindeutig oder nicht. Knüppel, knüppelhart. So, und was haben wir da stehen? Anderer Zugang, jetzt nicht wirklich die Palindromsprache ins Spiel gebracht, sondern dass wir uns ganz zu Anfang zwei Optionen geben. So, und der Gedankengang dabei ist, wann besteht Gefahr, wenn ich zwei Optionen habe, dass die Grammatik mehrdeutig ist? Naja, das besteht Gefahr, wenn sowohl die erste Option feuert, nämlich über A zu gehen, groß A zu gehen, wie auch die zweite Option feuert, nämlich über groß B zu gehen. Naja, und sehen Sie schon, wie es weitergehen soll? Ja, was ich jetzt machen muss, soll zeigen, dass wenn das PKP lösbar ist, was ja nichts anderes bedeutet als, es gibt I1 bis IN mit der Eigenschaft, dass XI1 bis XIN gleich ist YI1 bis YIN. Das soll ich in Verbindung bringen mit der Eindeutigkeit der Grammatik. So, und diese Grammatik gibt mir die Möglichkeit, zuerst das A auszuwählen. Ich weiß ja gar nicht, was die tut, aber da ja, möchte ich versuchen, dass wir das zusammen erarbeiten. Ja? Und dann in mehreren Schritten auf dasselbe zu kommen, als wenn ich die Option B wählen würde. Wie sollte ich die A-Produktion wählen, sodass ich tatsächlich die Eigenschaft bekomme? Die Grammatik ist genau dann mehrdeutig, wenn das PKP lösbar ist. Lassen Sie mich mal versuchen. Ich gebe die Möglichkeit zu sagen, dass, also wir wissen schon, S geht auf A oder B. So, jetzt die A-Produktion. A geht auf X1 A. Ich versuche jetzt mit einer Grammatik auszudrücken, dass die Grammatik das PKP-Spiel spielt. Oder aber ich gehe auf X2. Ja, ich lasse die Grammatik jetzt das Puzzle spielen. Oder in der letzten Option, ich gehe auf XK. Und irgendwann darf ich auch sagen, tschüss. Na, jetzt kann ich das PKP-Spiel mit der A-Variablen spielen. So, und dann mache ich dasselbe auf der B-Seite. Wups, wups, wups. Und bin ich glücklich? Oder habe ich Murks produziert? Nicht, was ich natürlich machen kann, angenommen, PKP ist lösbar. Was ich machen kann, nicht, ich nehme an, dass genau diese Gleichheit besteht, ich kann den Übergang, so wie schon angekündigt, von S auf das A und dann in mehreren Schritten auf XI1 bis XIN A, naja, und dann gehe ich auf XI1 bis XIN. Und dann kann ich natürlich dasselbe machen, und das sieht doch verdammt gut aus, in mehreren Schritten über das B zu laufen. Und da lasse ich jetzt mal, tue ich es nochmal rein. So, und was hätte ich dann bekommen? Ich hätte bekommen, wenn das PKP lösbar ist, dann ist die Grammatik mehrdeutig. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, dasselbe Wort einmal in X und das andere Mal in Y-Darstellung zu erzeugen. G mehrdeutig. So. Leider Gottes muss ich geht das? An welcher Stelle sollte ich, was jetzt die Rückrichtung anbelangt, ein sehr, sehr schlechtes Gewissen haben? Ja?
Es kann ja vorkommen, dass mehrere Dominosteine auf einer Hälfte die gleichen Worte stehen haben. Und wird die Grammatik mehr deutlich, aber das hat dann nicht.
Ja, dass ich auf einmal dieselbe linke Seite erzeugen kann, einmal mit 100 Dominosteinen auf der X-Seite und dann mit 10 Dominosteinen auf der Y-Seite. Die passen überhaupt nicht zusammen, die Viecher. Ich muss doch, und das kommt hier überhaupt nicht, das wird hier suggeriert durch die Art und Weise, wie ich es aufgeschrieben habe, es kommt überhaupt nicht zum Tragen, dass die Grammatik tatsächlich einen Dominostein benutzt. Die Grammatik benutzt einen oberen Teil des Dominosteins und einen unteren. Was müssen wir machen? Wir müssen sagen, du benutzt Dominosteine. Da sind sie. Was versuche ich zu sagen? Wenn du das x1 setzt, dann benutzt du den ersten Dominostein. Wenn du das x2 setzt, dann benutzt du den zweiten Dominostein. Wenn du das xk setzt, den letzten. Was mache ich beim b? Genau dasselbe. Jetzt habe ich tatsächlich den Gleichklang. Wenn du den ersten Dominostein setzt, heißt das, du setzt x1, dann bekomme ich nur dann tatsächlich eine Gleichheit, eine Mehrdeutigkeit in dieser Grammatik, wenn tatsächlich der erste Dominostein auch simuliert wird in der B-Produktion. Und das war's. Nicht? Also wir benutzen nicht viele Tricks, die eine Grammatik auf Lager hat. Das ist der Trick mit, ganz anfänglich, der Trick mit der Palindromsprache und jetzt der Trick, dass wir Optionen haben. Ja? Na, und jetzt können wir natürlich sagen, bitteschön, du bist genau dann nicht lösbar, PKP, du bist genau dann nicht lösbar, wenn ich eindeutig bin. Ich komme nicht über die A-Schiene und ich komme nicht über die B-Schiene auf zwei verschiedene Arten auf dasselbe Ergebnis. Fertig. Nicht? Und an diesen Anwendungen sieht man, dass dieses PKP-Puzzle tatsächlich maßgeschneidert ist für die Entscheidungsfragen auf kontextfreien Grammatiken. So, und jetzt kommt der absolute Hammer, eine richtig blödsinnige Sprache, ne? Und das ist das wirklich Niederschmetternde. Wir haben auch überhaupt keine Chance, die anscheinend doch sehr einfache Frage zu beantworten. Also, was machen wir? Da sehen Sie, da wiederholt sich jetzt eine Technik, die wir eingesetzt haben. Wir arbeiten wieder mit der Palindromsprache. Und der einzige Grund, warum wir mit diesem Viech arbeiten, ne, ist, weil die Palindromsprache mir erlaubt zu sagen, gleich. Erstes Ding, gleich zweites Ding, bis auf Spiegelung. Ja? Sonst habe ich keine Möglichkeit, kontextfrei gleich zu sagen. So, und die zweite Sprache, was ist das? In der ersten Sprache kann an beliebiger Stelle das Trennzeichen, Lattenzaun, vorkommen. Und dann haben wir in der zweiten Sprache alle möglichen Spiele aufgeführt. Nicht? Und die Frage ist, die erste Sprache, bist du kontextfrei? Aber klar doch, sogar eine Ecke mehr. Ich bin deterministisch kontextfrei. Warum? Das ist doch die Palindromsprache, das ist doch nicht deterministisch kontextfrei. Aber bitteschön, wir haben die Mitte markiert. Ja? Und wenn wir die Mitte kennen, dann sagt ein deterministischer Kellerautomat, Dankeschön, Palindromsprache mache ich mit links. Ja, weil mir wird gesagt, wann ich anfange umzuschalten von auf den Keller stecken zu von dem Keller nehmen. Ja? Also L1, du bist sogar deterministisch kontextfrei. Und L2, was ist denn mit dir? Ja, das ist doch auch so was Palindromartiges. Mit der Mitte vollkommen klar markiert. Ne, da würde, was würden wir machen? Ein deterministischer Kellerautomat, der würde sagen, okay, ich stopfe jetzt erstmal das XI1 auf den Keller. So, dann lege ich auch schön den Lattenzaun oben drauf, dass ich weiß, da ist Schicht. Jetzt kommt das nächste, das XI2 kommt ebenfalls auf den Keller, ganz zu unters liegt das XI1, ganz zu oberst liegt das XIN. Und jetzt, wie geht es weiter? Jetzt kommt das Dollar-Symbol und das Dollar-Symbol sagt dem Keller, okay, die Stopferei auf den Keller hört auf und jetzt nehme ich vom Keller runter und vergleiche, ob wirklich das XIN zu dem YIN passt. Ja, ob das ein Dominostein ist.
Sie müssen sich natürlich vergegenwärtigen, das Dominospiel hat nur eine beschränkte Anzahl von Dominosteinen. Ja? Wir können in das Programm hineinkodieren die Frage, ob es sich hier um einen Dominostein handelt. Es gibt nur endlich viele Dominosteine. Okay, so, das heißt, L1 deterministisch kontextfrei, L2 deterministisch kontextfrei. Wenn die deterministisch kontextfrei sind, dann kann ich die Komplementbildung durchziehen. Okay, es wird jetzt ein bisschen schräg. Ja? Also ziehe ich die Komplementbildung durch. Das heißt, diese Sprachen, die sind tatsächlich deterministisch kontextfrei weiterhin, aber das interessiert mich nicht. Diese Komplemente, die sind kontextfrei. Ja, dann kann ich sie auch vereinigen und bleibe kontextfrei. Das heißt, diese Sprache L ist kontextfrei. So, und jetzt muss ich mir überlegen, was zum Teufel steht da? Ja, das ist ein bisschen aus der Trickkiste gegriffen. Was steht denn da? Da steht im Wesentlichen das Komplement von L1 und dann vereinigt mit dem Komplement von L2. So, und du, mein lieber Freund, wer bist denn du überhaupt? Naja, nicht, was bist du? Du bist nichts anderes als das Komplement von L1 geschnitten L2. Das bist du. Mhm. Und wie ist das jetzt? Du bist kontextfrei. Ne? Das haben wir gerade gewährleistet, weil das ist ja eine Vereinigung von zwei kontextfreien Sprachen. Die sieht dann zwar merkwürdig aus, weil da ein Schnitt drin ist und kontextfreie Sprachen mögen einen Schnitt überhaupt nicht, aber das ist ja tatsächlich eine Vereinigung. So, PKP lösbar, genau dann, wenn naja, dann gucken wir uns das L1 an. Wenn ich es schaffe, die obere Hälfte meiner Dominosteine genau gleich zu machen zu den unteren. Jetzt haben wir aber die Dominosteine gespiegelt. Ja? Auf der Y-Seite tauchen sie gespiegelt auf. Das heißt, es passt genau auf die Gleichheit, auf die Verwendung der Palindromsprache als Gleichheit hier. Das heißt, ich hätte tatsächlich einen Treffer in dem L1 gelandet mit einem erfolgreich gespielten Dominospiel, aber natürlich auch einen Treffer in dem L2. Ja, weil das L2 hat alle möglichen Dominospiele, ob die jetzt gleich rauskommen oder nicht. Und hier wird nur gesagt, dass das Endergebnis wie gewünscht ist, Gleichheit oben und unten. Und hier wird geredet über, naja, ihr seid alle Dominospiele. Das heißt, was da passiert, das ist genau dann lösbar, wenn der Schnitt nicht leer ist. Ups, L2 fehlt. Das heißt, ja, das PKP ist unlösbar, genau dann, wenn tatsächlich diese Vereinigung L, PKP unlösbar, die Vereinigung L ist ungleich Sigma Stern. Sorry. Wenn du leer bist, mein lieber Freund, dann ist das PKP unlösbar. Und wenn du leer bist, dann ist es gleich Sigma Stern. Ja? Und fertig. So, tue ich Ihnen jetzt noch mehr von diesen Unentscheidbarkeitsergebnissen an. Nein, das war's. Ja, ich denke, was schon interessant ist, ist, dass dieses Puzzle doch sehr viele Eigenschaften kontextfreier Grammatiken ausdrücken kann. Aber das war es dann auch. Das Argument zu Ende gebracht, das PKP-Spiel ist genau dann unlösbar, wenn wir tatsächlich Sigma Stern haben. So. Möchte all das zusammenfassen, was wir über kontextfreie Grammatiken uns angeschaut haben. Und ich möchte das durchsprechen, vor allen Dingen daraufhin was ich denken würde, schön wäre, wenn Sie das entsprechend dann auch wiedergeben können. Ich spreche also ganz explizit ein Prüfungsgespräch an. Ja?
Also, was ich natürlich, was man zuerst sagen, was man sagen muss, ist, warum zum Teufel kontextfreie Sprachen?
Das ist von der Frage der Anwendbarkeit natürlich das Problem, eine Programmiersprache zu spezifizieren, das Wortproblem entsprechend schnell zu lösen. Nicht? Oder wenn man sich von der Anwendung lösen will, geht es wirklich darum, den Begriff der Rekursion, das tun kontextfreie Grammatiken, den Begriff der Rekursion zu präzisieren.
Nicht? Und wenn wir uns erinnern an die Anwendbarkeit, wenn es um die Syntax moderner Programmiersprachen geht, dann spielt der Ableitungsbaum eine zentrale Rolle. Der C-by-K-Algorithmus hat uns erlaubt zu sagen, bitteschön, das Wortproblem können wir lösen, aber das ist nicht wirklich eine für die Anwendung zufriedenstellende Antwort. Die Laufzeit ist zu hoch, aber prinzipiell würde es schon drin sein. Mit dem Ableitungsbaum bekommen wir auch die Möglichkeit zu sagen, was denn eindeutige Grammatiken sind. Und eindeutige Grammatiken brauche ich, weil es sich hier nicht um das Problem handelt, die Semantik zweifelsfrei festzulegen.
Nicht alles, was man kontextfrei hat, ist tatsächlich eindeutig eine Sprache wie was drei Türme, einen A, einen B und einen C-Turm, aber die sind nicht alle gleich hoch. Das ist tatsächlich ein Musterbeispiel einer mehrdeutigen Sprache und es ist einfach der Grund dafür, für die Mehrdeutigkeit ist, wenn ich alle drei Türme tatsächlich gleich hoch habe, dann muss die Grammatik mir, wenn sie eindeutig wäre, einen Grund, genau einen Grund für diese Gleichheit der drei Türme angeben. Nein, 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 nein. So ist die Erklärung falsch, ja? Weil wenn die drei Türme alle die gleiche Höhe haben, dann kann ich das natürlich nicht feststellen, ja? Die Grammatik muss im Wesentlichen, um festzustellen, dass die drei Türme nicht gleich hoch sind, irgendwann ganz am Anfang auf die Schiene setzen, bitteschön, die ersten beiden Türme sind nicht gleich hoch, oder aber auf die Schiene setzen, der erste und der dritte Turm ist nicht gleich hoch. Das Problem ist dann, wenn Sie Instanzen haben, wo sowohl der erste und der zweite Turm nicht gleich hoch sind, wie auch der erste und der dritte Turm nicht gleich hoch. Ja, dann habe ich jetzt auf einmal die Mehrdeutigkeit der Begründung.
So, deterministisch kontextfreie Sprachen, das war unsere Antwort auf die Kritik. Bitte schön, der C-by-K-Algorithmus, der ist zu langsam. Das Tolle an den deterministisch kontextfreien Sprachen ist Nummer eins, jede solche Sprache, das haben wir nicht gemacht, aber das sollte man schon wissen. Jede kontextfreie Sprache ist eindeutig. Es gibt sogar Sprachen, ja, dass die zeigen, dass der Begriff der Eindeutigkeit weiter ist als der Begriff der deterministisch kontextfreien Sprache. Ein Beispiel ist dann halt die Palindromsprache an dieser Stelle. Und wir haben uns auch, das haben wir intuitiv gemacht, darüber Gedanken gemacht, über das Wortproblem. Und naja, wenn ich halt einen deterministischen Keller habe, selbst bei Epsilon-Bewegungen kriegt er da nur eine Laufzeit, eine lineare Laufzeit hin. Ja? Solange natürlich der Keller für alle möglichen Eingaben terminiert, in keine Schleife hineinläuft. So, was haben wir sonst noch gemacht?
Grenzen der Kontextfreiheit festgestellt, und das war das Octen-Lemma.
Wir haben dann verschiedene Sichtweisen kontextfreier Sprachen uns angeschaut. Das ist einmal die Grammatikschiene und dann die Automatenschiene. Die Verbindung der beiden, ja, dass also beide Sichtweisen äquivalent sind, haben wir durch die Triple-Konstruktion gemacht. Das war
eine durchaus nicht triviale Konstruktion.
Und natürlich, wenn wir jetzt, Frage ist, warum hast du dir denn die Kellerautomaten angeschaut?
Naja gut, es hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, ich habe eine weitere Möglichkeit, kontextfreie Sprachen zu entwerfen. Ne? Halt dadurch, dass ich sage, bitteschön, ich gebe einen Keller an, muss ja nicht immer eine Grammatik angeben. Oder aber der zweite Grund natürlich zu sagen, ja, jetzt habe ich natürlich ein Kompilierproblem, Parserproblem, was du wirklich, wirklich schnell lösen kannst. Und ne, das ist, hier kommt alles zusammen, weil die Klasse noch so breit ist, so viele kontextfreie Sprachen umfasst, dass man auch vernünftig mächtige Programmiersprachen nennt, entsprechend entwerfen, modellieren kann. Normalformen, gut, Chomsky haben wir uns angeschaut, das war wichtig für die Lösung des Wortproblems und das ist wichtig gewesen für den Beweis von Ogden's Lemma. Greibach-Normalformen haben wir gar nicht mal so wichtig gebraucht. Wir haben einen Beweis angegeben dafür, dass jede kontextfreie Grammatik einen Kellerautomat hat. Ja, das haben wir mit der Greibach-Normalform haben wir angenommen. Die kontextfreie Grammatik liegt in Greibach-Normalform vor und haben dann tatsächlich einen äquivalenten Keller angegeben, obwohl wir das auch ohne Greibach-Normalform geschafft hätten.
So, und dann kommt natürlich kommt die Frage, was kannst du denn mit kontextfreien Grammatiken alles reißen? Und im Wesentlichen kann man nur eine Sache reißen, das ist das Wortproblem. Ja? Und das ist natürlich wichtig, ich kann kompilieren im Fall deterministisch kontextfreier Grammatiken rasant schnell. Aber dann kriege ich es bis auf das Leerheitsproblem, das mich auch nur in wirklich periphere Aufregung versetzt. Ja, warum zum Teufel sollte ich feststellen, ob irgendeine Sprache leer ist? Das ist nicht besonders aufregend. Ja. Endlichkeitsproblem, wenn eine Programmiersprache nur endlich viele Programme hat, Entschuldigung, dann müssen wir nicht großartig drüber reden. Aber solche Probleme wie das Universalitätsproblem und damit zusammenhängend das Äquivalenzproblem, dass wir die nicht in den Griff bekommen, das tut wirklich, wirklich weh. Und das sollte umso mehr zu schätzen geben, was man denn an Möglichkeiten hat, wenn man über NFAs redet, was, wenn man über DFAs redet, ja, das kriegt man alles in den Griff, zumindest was Entscheidbarkeit anbelangt und im Fall von DFAs sogar effiziente Entscheidbarkeit, aber für kontextfreie Grammatiken ist da tote Hose. So, und das war's und welche Folien kommen dann noch, 93 bis 95.
So, das wäre das wäre meine Zusammenfassung für die kontextfreien Grammatiken. Und wenn Sie jetzt den Eindruck haben, ja, mir hat mir nichts Neues erzählt, ja, dann liegen Sie verdammt gut. Ja. So, und ich habe tatsächlich eine Zusammenfassung für endliche Automaten geplant gehabt, aber dann übersprungen, weil wir zu dem Zeitpunkt Beamer-Probleme hatten. Ich möchte das jetzt ganz kurz nachreichen. Nicht, was ich natürlich beabsichtige, ist, dass Sie sagen, wenn ich mal mit dem Kerl mündliche Prüfung mache, ich sollte mir vielleicht diese Folien anschauen. Ja? Diese Folien sind dafür gedacht, dass Sie sich effizient vorbereiten, ja? Und dass wir dann einen Gleichklang der Gefühle entwickeln, ja, wenn Sie so wollen.
Also, was haben wir denn bei regulären Sprachen gemacht? Sehr wichtiges Modell, ganz am Anfang, das Modell oder Begriff, sollte ich sagen, der Begriff des Äquivalenzklassenautomaten,
der hat uns erlaubt zu sagen, bitteschön, wenn du äquivalente Zustände hast, dann darfst du sie verschmelzen. Ja? Und
der Äquivalenzklassenautomat formalisiert genau das. Und dann haben wir die Mayhill-Nerode-Relation uns angeschaut. Mithilfe der Mayhill-Nerode-Relation ein sehr überraschendes Ergebnis, nämlich die Minimalität
des Äquivalenzklassenautomaten zeigen können. Der Mayhill-Neroda-Automat. Wissen Sie, wenn Sie mal irgendjemandem Intelligentem, ja, kein Vorwissen, aber intelligent, irgendjemand Intelligenten sagen möchten, was ein endlicher Automat ist. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, gut, dann gebe ich dir mal ein Beispiel, ich schreibe dir was auf, gebe dir eine Sprache an, wie zum Beispiel, ich möchte lösen das Problem, ob denn nun eine Eingabe eine ungerade Anzahl von Einsen hat. So, und jetzt möchten Sie dieser intelligenten Person, dem Intelligenten gegenüber, einen Automaten für die ungerade Anzahl von Einsen klar machen. Ja, wie würde ich anfangen? Ich würde versuchen, den Mayhill-Neroda-Automaten zu entwickeln, ohne natürlich diesen Formalismus zu benutzen. Ich würde sagen, irgendwo fängt man doch an. Ne? Und am besten fängt man an mit einem Wort, das hat überhaupt keine Buchstaben. Ja, ne? Und dann das, wofür dieses Wort ohne Buchstaben steht, das mache ich jetzt einfach mal zum Anfangszustand. So, jetzt habe ich den Anfangszustand. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich als allerersten Buchstaben eine 0 lese oder eine 1 lese. Ja, wenn ich eine 0 lese, dann habe ich doch weiterhin eine gerade Anzahl von Einsen. Also bleibe ich, wo ich bin. Aber dann, wenn ich eine 1 lese, ja, verstehen Sie, ja, dieses Konzept des Mayhill-Neroda-Automaten, das sieht auf den ersten Blick sehr abstrakt aus, aber das ist genau das, was man tun würde, ja? Wenn man einen Automaten konsequent, einen minimalen Automaten konsequent entwickeln wird wollen. Der Satz von Mayhill-Neroda, ja, der im Wesentlichen sagt, Mensch, die Klasse der regulären Sprachen hast du in der Tasche. Ja, die kannst du verstehen, was du nämlich machen musst. Du musst nur den Index feststellen, die Anzahl der Klassen der Mayhill-Neroda-Relation. Und deshalb ist auch dieser Index eine untere Schranke für die Anzahl der Zustände. So, nicht? Und dann kann man natürlich mit dem Index feststellen, ob eine Sprache regulär ist oder nicht. Oder man kann es halt mit dem Pumping-Lemma. Mit dem Index kann man reguläre Klassen charakterisieren. Mit dem Pumping-Lemma hat man für viele Sprachen Erfolg, aber nicht für alle. So, und jetzt, wenn wir uns anschauen, was man denn über nicht-deterministische Automaten sagen kann, Potenzmengenkonstruktion. Und ich habe eine nicht-deterministische, ein NFA durch einen DFA abgewickelt. Aber das tut so richtig weh. Potenzmengenkonstruktion heißt Potenzmengen, das sind exponentiell viele. Fooling Set Methode, ja, wir haben mit dem Index eine, ich denke schon in sehr, sehr vielen Fällen leicht überprüfbare untere Schranke für die Anzahl der Zustände. Wie sieht denn das aus für NFAs? Ja, und NFAs ist ein ganz, ganz anderer Bereich von Modell. Haben für NFAs die Fooling Set Methode entwickelt. Es gibt noch andere Methoden, aber die Fooling Set Methode ist ein relativ einfaches Werkzeug. Das Einzige, was wir kennengelernt haben, um die Größe von NFAs tatsächlich einzuschränken. So, und was wir dann gesehen haben, dieses Konzept der regulären Sprachen ist ein wirklich wichtiges Konzept, einfach deswegen, weil du verschiedenste Sichtweisen hast, wie schräg auch immer, verschiedenste Sichtweisen, die aber immer auf dasselbe führen. Und wir haben dann versucht zu sagen, und ich möchte, ich werde das wahrscheinlich in dieser Vorlesung nicht mehr hinkriegen, ich möchte versuchen, diese Aussage, die wir damals oder die ich damals getroffen habe, dieser Aussage zu widersprechen. Die Aussage nämlich, du bist genau dann regulär, wenn du ein Wort entscheiden kannst. Nur durch Lesen. Ja, ich möchte sagen, dass diese Intuition im Wesentlichen richtig ist, dass man aber sehr, sehr sorgfältig, werden wir wie gesagt später uns dann noch im Detail drum kümmern, dass man aber sich sehr, sehr sorgfältig darüber klar werden muss, was es heißt, nur zu lesen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns Grammatiken angeschaut, reguläre Grammatiken. reguläre Ausdrücke, DFAs und NFAs. Dann haben wir uns probabilistische endliche Automaten angeschaut. Zwei-Wege-Automaten haben wir ausgelassen. Was waren zwei Wege oder was sind Zwei-Wege-Automaten? Naja, dass ich halt einen Kopf habe, der in jeder Richtung über die Eingabe hinweg brausen kann, ohne allerdings die Möglichkeit zu haben, Notizen zu machen. Er darf nicht drucken. Und dann gab es dieses sehr schräge Modell, extrem mächtiges Modell alternierender Automaten. All das führt auf dasselbe Konzept. Abschlusseigenschaften, naja, bitteschön, das ist im Wesentlichen eine sehr große Stärke regulärer Sprachen. Ihr seid abgeschlossen unter Komplement, Vereinigung, Durchschnitt und so weiter und so weiter. Dann könnte man sagen, ja, ihr seid doch im Wesentlichen alles. Aber da muss man sich darüber klar werden, von was startet denn tatsächlich, von welchen Ausgangssprachen, die man hier mit den verschiedenen Operationen verknüpft, startet man denn? Von den Endlichen, ja, die dann natürlich in ihrer Ausdruckskraft nicht besonders mächtig sind. So, und dann haben wir Entscheidungsfragen uns angeschaut. Für NFAs, da werden wir in im nächsten Kapitel drauf kommen. Diese dumme Frage, die für kontextfreie Grammatiken, nämlich bist du eine Grammatik, die alles erzeugt, das Universalitätsproblem. Für kontextfreie Sprachen ist dieses Problem unentscheidbar. Für NFAs, und das werden wir dann im nächsten Kapitel, wie gesagt, sehen, ist diese Sprache praktisch unentscheidbar. Ja? So, und das wäre das. Das wären dann die regulären Sprachen gewesen. So, wir kommen jetzt in der Vorlesung an eine Zäsur. Das heißt, konkret gesprochen, wir haben den Teil über formale Sprachen, kontextfreie und reguläre Sprachen erledigt. Und ich gehe jetzt zur Komplexitätstheorie über. Und was ich machen möchte, ich möchte das Wissen, was in der GL1 vermittelt wird, die NP-Vollständigkeit, erweitern. Beziehungsweise ich möchte mit der Speicherplatzkomplexität versuchen, im Nachgang mehr oder minder mehr zu verstehen über Grammatiken. So, Speicherplatzkomplexität. Warum zum Teufel sollte uns die Speicherplatzkomplexität interessieren? Also, möchten Sie wissen, warum das Schachspiel allerdings nicht auf 8x8 Brettern, sondern auf n x n Brettern gespielt? Jetzt können Sie mich natürlich fragen, Entschuldigung, was ist denn ein 16x16 Schachspiel? Naja, die Bauern, das ist keine große Problematik. Ne? Die ziehen, dumm wie sie sind, dürfen sie nur nach oben. Dürfen schräg. Ne? Moment. Schräg dürfen sie schlagen. Ne? Vertikal dürfen sie ziehen. Bauern kein Problem. Dame, naja, das lassen wir erstmal aus. Turm, überhaupt kein Problem. Ne? Der Turm, auch beim 16x16 Brett, der zieht irgendwo in die Zeile, irgendwo in die Spalte. Springer, überhaupt kein Problem beim 16x16 Brett. Der springt genauso irr, ja, wie der Springer halt im 8x8 Brett umher. Was bleibt noch? Läufer? Ja, Entschuldigung, Diagonalen gibt es genauso beim 16x16 Brett. König, ja, ist genauso bedröppelt, wenn man ihn vergleicht mit der Dame, wie im 16x16 Fall. Er darf halt in jeder Richtung, aber nur um eins hoch. Ne? Und die Dame natürlich, genauso mächtigste Figur, wie sie dann beim 16x16, beim 8x8 Brett ist. Ich kann Schach auf 16x16 Brettern spielen. Ja? Überhaupt kein Problem. Würde dann halt mir zu überlegen haben, wie viele Läufer habe ich denn nun? Naja, da würde es schon naheliegen, dass man sagt, zwei, einen schwarzen und einen weißen Läufer, das ist nicht so die wahre Kiste. Du brauchst dann noch Du musst insgesamt 4 Läufe haben. Ja, das ist eine Konvention, ich weiß jetzt nicht, wie man das macht. Eine Konvention, die man zu treffen hat über die Anzahl der Läufe, die Anzahl der Springer, die Anzahl der Türme. Es würde naheliegen, einfach die Zahl zu verdoppeln. Aber 2 Damen, das wäre ein bisschen viel, oder? Eieiei. Also das ist jetzt aber nicht mein Problem. Ja? Es wird eine Möglichkeit geben, das Schachspiel entsprechend zu modifizieren, dass man da tatsächlich dann auf 16x16 Brettern spielt. Naja, und dann kommt die Komplexitätstheorie und sagt, uiuiui, wenn du das Schachspiel optimal spielen willst, dann ist das richtig, richtig knüppelhart. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, hat denn heutzutage noch irgendein menschlicher Spieler eine Chance gegen ein Schachprogramm, ein professionelles? Ja? Ja, wir reden davon, dass diese Viecher ja natürlich ohne Beschränkung arbeiten. Dann ist es richtig fies. Ne? Dann können die aus allen möglichen Bibliotheken ihr Wissen zusammentragen und dann hat halt der Mensch keine Chance. Ich habe gehört, dass jetzt auch Go gefallen ist. Ne? Und wir haben gar nichts mehr. Es ist traurig. Ja? Wenn wir als Dödels durch die Welt laufen, ja, und die Maschinen um uns herum, brauchen uns ja nicht zu hören, aber so, ne? Versteckt kichern, ja, dann wird das schon unangenehm. Aber darauf läuft es im Wesentlichen hinaus. Ich möchte sagen, es ist eine Sache, Gewinnstrategien tatsächlich zu bestimmen. Und da werden wir sagen, das geht nicht. Und es ist eine andere Sache, das schwache Objekt Mensch zu schlagen. Ja? Das ist nämlich sehr leicht möglich. Alle möglichen Spiele, die von Interesse sind, hat man sich angeschaut. Wir werden allerdings nur sehr oberflächlich uns um die Spiele kümmern. So, dann möchte ich mir folgende Fragen für NFAs anschauen. Erst eine dusselige Frage, die haben wir nämlich schon uns überlegt. Akzeptiert ein NFA eine gegebene Eingabe? So, was bekommen Sie? Sie bekommen die Beschreibung eines NFAs und Sie bekommen eine Eingabe und Sie sollen mir sagen, NFA akzeptiert bzw. NFA akzeptiert nicht. Ne, wie haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, bitteschön, dann schauen wir uns an, wenn wir die Eingabe Bit für Bit lesen und wir haben das Karte-Bit gelesen, dann wollen wir wissen, welche Zustände ich denn nach Lesen der ersten K-Bits tatsächlich erreichen kann. Ne, und wenn ich dann weiß, K ist N, N ist die Länge der Eingabe. Wenn ich weiß, welche Zustände ich am Ende erreichen kann, dann wird akzeptiert, genau dann, wenn unter den am Ende erreichten Zuständen ein akzeptierender Zustand ist. Ja? Überhaupt kein Problem. Trotzdem, wie schwer ist denn das? Werden wir genau sagen können. Sind 2 NFAs äquivalent? Ja, also, das ist die Frage der effizienten Entscheidbarkeit. Die Frage der Äquivalenz wird sehr, sehr schwierig sein. Und diese Frage werden wir, das Problem, die Schwierigkeit dieser Frage sich anzuschauen, genauer gesagt, werden wir beantworten können. Wenn man einen NFA minimieren möchte, tut das richtig, richtig weh. Einen DFA minimieren, mehr oder minder, einfach. Ja? Das war der Äquivalenzklassenautomat und gut war. Und gut war es, die Minimierung eines NFAs sehr, sehr schwer. Das Wortproblem für kontextfreie Sprachen werden wir uns anschauen. Randomisierung und Quantenberechnungen werden wir uns im Detail anschauen. Nicht im Detail, werden wir uns für eine Vorlesung anschauen. Und dabei werden wir Folgendes feststellen. Selbst wenn wir Quantenrechner uns vorstellen, die auf lächerliche Art und Weise arbeiten dürfen. Lächerlich heißt, wir erlauben einen Berechnungsmodus, der gar nicht beobachtbar ist. Wir werden genauer sagen können, wenn wir dazu kommen, was denn das wirklich heißt. Wenn wir praktisch Beobachtbarkeit gar nicht haben, die Kraft dieser Berechnungen ist immer noch ausdrückbar. Ja? Das ist kein, ist ein Quantensprung durchaus, der nicht ausgeschlossen ist, aber wir können die Kraft solcher unrealistischer Quantenmodelle tatsächlich einschränken. So, letzte Anwendung, Parallelisierung. Ganz merkwürdige Anwendung, nämlich die plötzliche Beobachtung, wenn du parallelisieren kannst, und ich rede nur davon, ja, dass sie im Wesentlichen einen Supermarkt haben, da bestellen sie ihre Prozessoren. Und dieser Supermarkt, wenn sie eine Trillion, was immer das ist, ich habe keine Ahnung, wenn sie eine Trillion von Prozessoren bestellen, am nächsten Tag steht diese Trillion, wie auch immer, verpackt vor ihrem Haus. Ja? Ne? Also viele Prozessoren sind ihnen erlaubt, aber die Anforderung ist schnell rechnen. So, und da werden wir einen Zusammenhang herstellen zwischen einerseits der Speicherplatzkomplexität eines Problems und andererseits der Parallelisierbarkeit. Und das wird ein 1-1-Zusammenhang sein, nämlich die Aussage, blitzschnelle Berechnung und kleiner Speicherplatz ist dasselbe. Allerdings, ne, ich brauche Trillionen von Prozessoren. So, jetzt muss ich zuerst mal sagen, wie ich den Speicherplatz messe. Und da könnte man sagen, warum willst du denn da wirklich großartig ein Wort drüber verlieren? Speicherplatzmessung. Kann ja sein, dass du viele Anwendungen hast für deinen Speicherplatz. Aber dann jetzt noch ein Thema drum zu machen, wie man das denn misst, ist doch sehr merkwürdig. Was ich sagen möchte zum Beispiel, ist, dass wenn ich die Palindromsprache habe, die gelöst werden kann auf logarithmischem Speicher. Naja, wie will ich da eine solche Aussage treffen? Das Problem ist, ich habe doch schon, wenn die Eingabe n lang ist, ja, dann habe ich doch anscheinend schon die Verpflichtung eingegangen, Speicher n zu benutzen. Und das darf ich nicht. Ich muss versuchen, auf jeden Fall die Länge der Eingabe und die Größe des Speichers unabhängig voneinander zu halten. Ja? Und das bedeutet, was ich machen sollte, und da habe ich ja überhaupt keine großartige Freiheit, ich sollte mir einerseits das Leseband vorstellen. Auf dem Leseband, denken wir der Turing-Maschinen. Auf dem Leseband steht der erste Buchstabe, der zweite Buchstabe, der letzte Buchstabe der Eingabe. So, Leseband. Ich sollte sagen, nicht Leseband, ja, ich sollte sagen Eingabeband. So, und auf dem Leseband steht ganz zu Anfang, ganz links, ein unschuldiger Lesekopf. Was kann der machen? Der Arme, der kann nur lesen und er kann sagen, gut, jetzt habe ich genug gelesen, dann gehe ich vielleicht zur rechten und wenn wir in der Mitte uns befinden, dann gehe ich auch zur linken Nachbarzelle. Ja, also hier kann ich keinerlei Notizen machen. Und die Intuition ist, wenn ich versuche, über die Speicherplatzkomplexität zu reden, dann versuche ich, eine Aussage zu machen, wie viele Notizen ich mir denn machen muss. Das heißt, was ich mir jetzt erlauben werde, ist ein Arbeitsband. So, und dieses Arbeitsband, da messe ich, wie viele Zellen denn tatsächlich benötigt werden. Und auch hier habe ich einen Kopf stehen, aber das ist ein mächtiger Kopf, der darf lesen und schreiben. Lese-Schreibkopf. Einmal das Eingabeband, dann das Arbeitsband und dann möchte ich ein Ausgabeband haben. Und auf diesem Ausgabeband ja gut, da gehörst du nun gerade nicht hin. Auf diesem Ausgabeband, das stelle ich mir nach rechts hin unbeschränkt vor, habe ich einen Schreibkopf. Der kann überhaupt nicht lesen. Und der Arme, der muss dieses Ausgabeband von links nach rechts beschreiben. Hier ist mein Schreibkopf. Ja, die ganze Intelligenz, das ganze Wissen, was man sich über die Eingabe aneignet, das steckt hier in dem Arbeitsband. Und die Größe, die Anzahl der Zellen, das möchte ich mir anschauen, möchte ich, die minimale Größe möchte ich definieren dann als die Speicherplatzkomplexität. So. Jetzt ist das ein neues Modell. Vorher haben wir uns stets nur Turing-Maschinen mit einem einzigen Band angeschaut. Jetzt ist das ein neues Modell, deshalb nenne ich das Modell I.O. Turing-Maschine, Input-Output-Turing-Maschine. Und da wird da von diesen drei Bändern gesprochen. Da haben wir ein Eingabeband, Read-Only. Read-Write-Arbeitsband, da kann ich mir die Notizen machen und dann habe ich ein Ausgabeband. Ja, genauso mit der Kapazität, mit den Fähigkeiten des jeweiligen Kopfes. Hier habe ich einen Kopf, der kann nur lesen, der kann alles lesen und schreiben. Und das Ausgabeband, bitteschön, da kannst du nur schreiben. Und du musst dir vorstellen, dass du nur von links nach rechts laufen kannst. Wir interessieren uns, aber das kommt jetzt sofort raus, wir interessieren uns gar nicht für das Ausgabeband, weil wir weiterhin das Konzept der Sprachen verfolgen. Das heißt, für uns besteht die Ausgabe aus dem Drucken einer 0 bzw. aus dem Drucken einer 1. 0 verwerfen, 1 akzeptieren. So, das ist es schon. Wenn ich mir jetzt eine Berechnung anschaue, na, ich nehme an, ich habe eine Turing-Maschine und das ist eine I.O.-Turing-Maschine. Dann möchte ich wissen, was ist denn der Speicherplatzbedarf, den du, Turing-Maschine M, hast auf eine Eingabe W? Naja, und dann gucken wir uns halt an, wie viele Zellen, verschiedene Zellen, denn tatsächlich angeschaut werden. Nicht die Anzahl der Zellen, es könnte zum Beispiel sein, dass wir nur 2 Zellen haben, die wir aber vielleicht die ganze Zeit uns anschauen würden, nicht die Summe der Besuche ist die Speicherplatzkomplexität, sondern die Anzahl verschiedener Zellen. Ja? Das ist die Speicherplatzkomplexität. So, und dann würde man sich anschauen, D-Space von N, was ist das? Ich habe diese I.O.-Turing-Maschine. Und die Abhängigkeit N sagt mir, du schaust dir nur an Eingaben der Länge N. Und dann möchte ich wissen, wie viel Speicher wirst du im Worst Case irgendwann für irgendeine Eingabe denn erzeugen. Und das ist das Maximum über alle Eingaben W, D-Space von M und W. Okay. So, und jetzt komme ich zu dem Begriff einer Komplexitätsklasse. Mäßig, was ich sagen will, ich möchte mir alle Probleme anschauen, die ich mit Speicherplatz S lösen kann. Und das ist genau die Klasse, die Sie hier beschrieben sehen. Ich schaue mir alle Probleme an, alle Sprachen, Probleme und Sprachen, selbe Begrifflichkeit, schaue mir alle Sprachen an, mit der Eigenschaft, dass ich eine I.O.-Turing-Maschine finde, die knackt dieses Problem L, und zwar braucht sie höchstens für eine Eingabelänge n, s von n, Speicherzellen. So, und dann gibt es wichtige Klassen. Und die erste wichtige Klasse ist D-Space Log N. So, und jetzt frage ich Sie mal als Informatiker. Warum Log N? Ja? Ja, genau das. Genau das. Sie können im Wesentlichen sich vorstellen, dass Sie auf eine Position der Eingabe zeigen können. Aber nicht nur auf eine können Sie zeigen, sondern auf zwei, auf drei, weil einmal zeigen heißt Log N. Wenn Sie zwei Zeiger anbringen, heißt das zweimal Log N, dreimal Log N. Solange das konstant ist, ja, solange die Anzahl der Zeiger sich nicht mit der Eingabegröße hochputscht, reicht dafür immer noch logarithmischer Speicherplatz. Das heißt, was man sich wirklich anschauen möchte, ist der allererste Fall, wo tatsächlich nicht trivial programmiert werden kann. Ja? Logarithmischer Speicher. Wie müssen Sie rechnen? Dürfen Sie würfeln? Nein. Dürfen Sie nicht deterministisch raten? Nein. Sie dürfen, das Einzige, was Sie machen dürfen, ganz konventionell rechnen, deterministisch. Man spricht hier von der Klasse DL, Deterministic Logarithmic Space. Reguläre Sprachen da drin? Ja, klar, ne? Das mache ich ohne irgendwelche Notizen. Nicht? Da brauche ich keinen logarithmischen Speicherplatz, da brauche ich null. Absolut nichts. Kontextfreie Sprachen drin? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt schauen wir uns hier ein Ungetüm an. Hier liegen alle Probleme drin in P-Space, das steht für polynomieller Platz. In P-Space liegen alle Probleme drin, die Sie mit polynomiellem Speicher lösen können. Wissen Sie, wenn Sie an einem Problem arbeiten und das liegt nicht im P-Space, dann haben Sie Ihren Job verfehlt. Das sollten Sie nicht tun. Das ganze Studium war dann tatsächlich daneben. Ja, Sie sollten auf gar keinen Fall, weil diese Klasse polynomieller, denken Sie mal, ja, ein Problem wie das Erfüllbarkeitsproblem, können Sie das mit polynomiellem Speicherplatz deterministisch? Können Sie mit Speicherplatz n überprüfen, ob eine Formel mit n Variablen, eine aussagenlogische Formel mit n Variablen erfüllbar ist? Ja, da würde man einfach sagen, dann gehe ich mal alle möglichen Belegungen durch. Ja, das sind so viele, zwei auch n. Nö, von der Warte anzuschauen, ist nicht die richtige Perspektive. Weil wir schauen ja jetzt von der Warte des Speicherplatzes an. Ja? Ich auf linearem Platz erzeuge alle möglichen Belegungen. Das dauert zwar sehr lange, aber das ist ja nicht meine Sorge. Ich erzeuge alle möglichen Belegungen und für jede Belegung prüfe ich nach, bist du denn jetzt eine erfüllende Belegung oder nicht? Merken Sie, was Sie für unglaubliche Kraft haben. Sie hebeln ganz, das wird sich später herausstellen, Sie hebeln das ganze NP aus. Ja? Dadurch, dass Sie auf einmal sagen, ich interessiere mich zum jetzigen Zeitpunkt nur für den Speicherplatz. Also eine richtig große Komplexitätsklasse, sehr, sehr viele Probleme, all das, was, also zum Beispiel, ja, zum Beispiel, wenn Sie n mal n Schach optimal spielen können, das können Sie in P-Space. Das ist so eine furchtbare Klasse. Ja? Wenn Sie dann natürlich zu den schwierigsten Problemen in dieser Klasse P-Space gehören, dann sollten Sie sich Gedanken machen über, naja, ob Sie nun wirklich sich an ein solches Problem heranwagen wollen oder nicht. So, aber dasselbe Spiel auch nicht deterministisch. Stelle mir jetzt vor, dass ich wieder so eine I/O-Turing-Maschine habe, ist aber nicht deterministisch, lass sie auf einer Eingabe laufen und dann habe ich natürlich das Problem, Mensch, du bist nicht deterministisch, was zum Teufel ist dein Speicherplatzbedarf? Du hast einige Berechnungen, die haben sehr wenig Speicher, und du hast andere Berechnungen, die haben sehr viel Speicher. Ja, jetzt ist also die Frage, wie zum Teufel sollte ich das definieren? Und das macht man so, dass man sagt, ich schaue mir den maximalen Speicherplatzbedarf irgendeiner Berechnung an. So, und dann würden wir einfach die Begriffe, die wir uns gerade angeschaut haben, nochmal jetzt aber nicht deterministisch erfassen. Wir hatten D-Space eingeführt, D-Space für eine Turing-Maschine, und da hatten wir gesagt, das ist die größte Anzahl der Speicherzellen, die du für irgendeine Eingabe der Länge n besuchst. Genau dasselbe machen wir hier. Die größte Anzahl, das Maximum über alle Eingaben der Länge n, größte Anzahl von Speicherzellen, die du dir anschaust. So, nicht? Und jetzt kommt wieder hier haben wir nur den Speicherplatz gemessen für eine Turing-Maschine. Hier schauen wir uns an, all das, was man tatsächlich mit einem Speicherplatz von S hinkriegt. Genauso wie im deterministischen Fall. Alle Probleme, die ich jetzt nicht deterministisch hinkriege. Und dann haben wir NL, nicht deterministic logarithmic space. Ich darf gerade mal einen Zeiger setzen auf eine, ich sollte nicht den Mittelfinger heben. ich darf gerade mal einen Zeiger setzen, ja, auf eine Eingabe und darf nicht deterministisch rechnen. Was ist die Kraft? Und was ganz Furchtbares, ich darf jetzt sogar polynomiellen Speicherplatz verbrauchen und zusätzlich nicht deterministisch arbeiten. Kann ich vielleicht diesen riesen P-Space noch in Verlegenheit bringen, dadurch, dass ich mehr Kraft habe? So, die wichtigen Fragestellungen. Wie viel mehr deterministischen Platz brauche ich, um nicht deterministischen Platz simulieren zu können? Wie viel mehr bringt Nichtdeterminismus von der Perspektive des Speicherplatzes? Das wäre sehr, sehr überraschend, wenn Sie tatsächlich nicht exponentiell mehr Zeit benötigen, wenn Sie eine nicht-deterministische Berechnung deterministisch simulieren wollen. Von der Perspektive Zeit sollte es so sein, dass Sie tatsächlich exponentiell mehr investieren müssen. Von der Perspektive Platz stellt sich die Antwort als vollkommen unterschiedlich heraus. Das ist im Wesentlichen der erste Fragekreis, wo wir DL, Deterministic Logarithmic Space, gegen Non-Deterministic Logarithmic Space vergleichen. Wir werden da überraschende Antworten bekommen. Das ist auch ein, das tut nicht großartig weh, das sind schöne Einsichten. So, jetzt haben wir natürlich in NL erlaubt, dass wir nicht deterministisch arbeiten. Das ist die eine Sache. Wenn wir nicht deterministisch arbeiten, dann sollte es so sein, ja, dass wir, wenn wir über eine Simulation mit deterministischen Maschinen nachdenken, Probleme bekommen. Aber wir reden in NL gerade mal darüber, dass man so itzi-bitzi Speicherplatz zur Verfügung hat, nämlich einen Speicherplatz logarithmisch groß. Und das war es dann schon. Ja? Und wird sich herausstellen, dass man tatsächlich zeigen kann, dass NL eine Teilklasse ist von P. Da steckt also in dem NL nichts wirklich Fieses dahinter. Und man bekommt die Möglichkeit, mit den Klassen DL und NL sowas wie eine Feinstruktur sich anzuschauen. Eine Feinstruktur der Komplexitätsklasse P. So, und dann kommt P-Space. Ja? Sie sollten also jetzt wirklich den Eindruck haben, P, das ist, naja, das ist ein kein VW, ja, das wäre eher so, naja, gut, also das streichen wir mal lieber. P, das ist ein vernünftig starkes Automobil. So, und ich weiß nicht, ob Sie mal gesehen haben, mit welchen Monster Trucks man in Kanada, und ich denke mal, das ist Erdölabbau, mit welchen Monster Trucks man dort Erdölabbau betreibt. Ja, diese riesen Reifen, ja, allein wenn Sie sich dann gegen den Reifen stellen, ja, dann könnte man schon zwei Menschen übereinander stellen und die hätte dann gerade mal die Höhe der Reifen erreicht. Ich möchte sagen, man vergleicht hier eine Bohnenstange gegen einen Riesen. Ja? Und das wird dann letztlich verbunden mit der Komplexität der Bestimmung von optimalen Gewinnstrategien. Das Ziel hier sein, P-Space-Vollständigkeit. Wir erhalten eine Möglichkeit, tatsächlich die Komplexität von Entscheidungsfragen viel genauer zu charakterisieren, als das mit der NP-Vollständigkeit möglich ist. In vielen Fällen können Sie nämlich einfach nur sagen, dieses Problem ist NP-hart, weil Sie nicht imstande sind zu sagen, du gehörst zu NP. Wenn man aber sagen kann, du bist P-Space vollständig, dann können wir sagen, dass die Komplexität exakt geortet wurde. So, und dann ist die Frage, ja, was du jetzt machst, ist das was vollkommen Neues? Nö, nicht. Ja, sollte ich schon sagen. Ja, aber der Anschluss, der ist fließend, weil wir können Aussagen treffen über reguläre, kontextfreie, dann kommt noch eine Klasse dazu, die wir kennenlernen werden, kontextsensitive Sprachen in Bezug auf diese Speicherplatz-Hierarchie. So, ich möchte mit DL und NL beginnen. Und wir werden wirklich schöne Eigenschaften kennenlernen. Und ich möchte jetzt ein bisschen rumspielen. Ja? Und ich spiele rum mit Programmiertricks für DL. Ich möchte Ihnen zwei Programmiertricks vorstellen. Mit diesen Programmiertricks kommt man sehr, sehr weit. Ich möchte daran erinnern, was haben wir? Wir haben ein Eingabeband und dann haben wir in vielen Fällen sehr viel kleiner ein Arbeitsband. Ne? Hier haben wir Eingabe und hier haben wir Arbeitsband. So, was möchte ich mir erlauben? Ich möchte mir zuerst einmal erlauben, nicht mit einem Arbeitsband zu arbeiten, sondern mit konstant vielen. Ich möchte im Wesentlichen jetzt mit diesen Programmiertricks zeigen, dass dieses logarithmische, dass diese Klasse DL, die ist nicht so ohne, die hat ganz schön viel Kraft. Ja? Also man sollte da nicht vor, man sollte keine Angst bekommen, man sollte vor DL nicht davonlaufen. Ja? Aber bitteschön, treten Sie DL nicht einfach irgendwo hin, das DL kann Sie dann beißen. Ist durchaus kräftig. So, der erste Trick. Ich möchte tatsächlich mit konstant vielen Arbeitsbändern arbeiten. Sagen wir mal zwei. Können Sie sehen, wie Sie das hinkriegen würden mit zwei Arbeitsbändern? Der große Trick ist, dass man die Möglichkeit bekommt, das Alphabet des Arbeitsbands festzulegen. Und was man dann tatsächlich machen kann, ist, man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt zwei Arbeitsbänder hätte, das bedeutet natürlich, dass ich einen Kopf für das erste Arbeitsband und einen Kopf für das zweite Arbeitsband hätte. Ich möchte denken können, ja, sowas habe ich, obwohl ich es tatsächlich nicht habe. Können Sie es programmieren? Sie bekommen die Möglichkeit zu sagen, ich wünsche mir das folgende Arbeitsalphabet. Altes Arbeitsalphabet liegt Sigma. Was wünschen Sie sich? Was wünschen Sie sich? Ja?
Okay. Ich möchte aber zwei Köpfe haben. Die unabhängig voneinander sich bewegen können. Wie kriegen Sie das hin? Was, ne, wir haben Weihnachten, Sie sagen, was Sie möchten. Sie möchten, ne, wir möchten ein Alphabet erfinden, das es einem Kopf erlaubt, nach außen hin den Eindruck zu erwecken, als ob wir zwei hätten. Das mit dem Sickerquadrat ist schon eine gute Idee. Ich möchte im Wesentlichen denken, ich habe zwei Spuren. Ich habe eine Spur 1 und dann habe ich eine Spur 2. Was würden Sie davon halten, wenn wir als neues Alphabet nehmen würden? Sigma. Kreuz. Epsilon oder Stern, das wäre meine erste Spur. Wenn dann das leere Wort steht, dann heißt das, nö, der Kopf steht da nicht. Wenn ich da einen Stern mehr in der zweiten Komponente eingefangen habe, dann heißt das, oh, da steht der Kopf. So, und dann würde ich, das ist meine erste Spur, Spur 1. Dann würde ich meine zweite Spur bauen. Und das wäre dann von der Form Sigma, Kreuz, Epsilon und Stern. Zweite Spur. Ja, und das mentale Bild, was ich im Kopf habe, ist einfach das folgende, dass ich jetzt meine zwei, dass ich mein Arbeitsband hier vorliegen habe, mit leider Gottes nur einem Kopf, mir aber vorstelle, hier steckt der Kopf, mir aber vorstelle, dass dieser eine Kopf zwei simuliert. Und das kann ich mir vorstellen, wenn tatsächlich die einzelnen Zellen wie ausschauen. Da würde stehen irgendein Buchstabe A und unten drunter steht nichts. Dann irgendein Buchstabe B und unten drunter steht nichts. Ne, das sind ja hier diese vier Tupel, ne, von denen wir die wir eingeführt haben. So, jetzt kommen wir zur zweiten Position. Da steht dann vielleicht ein C und unten drunter steht Stern. Oh, okay. Hiermit möchte ich andeuten, dass der erste Kopf tatsächlich auf der zweiten Position steht. So, dann habe ich hier vielleicht nochmal einen A und unten drunter steht nichts. So, jetzt kommen wir zum Ende. Dann haben wir hier das D. Wenn wir einen Kopf haben, dann kann hier nichts stehen. Und hier haben wir vielleicht das C wieder, dann kann da auch nichts stehen. Aber irgendwo, mein lieber Freund, haben wir hier vielleicht C und D, musst du deinen Kopf haben und vielleicht hast du ihn ganz rechts. Ja, und jetzt kann der eine Kopf im Wesentlichen die Rolle der beiden Köpfe übernehmen. Er würde dann den Marker entsprechend verschieben, um zu sagen, wo denn die neue Kopfposition ist. Ja? Und hier steht natürlich dann der Inhalt des ersten Arbeitsbandes und dort würde stehen der Inhalt des zweiten Arbeitsbandes. Ne? Also einfach dadurch, dass ich mir großzügig ein immer noch endliches Alphabet, ja? Endlichkeit ist natürlich erforderlich, dass ich mir ein neues Alphabet gönne, kann ich ohne Probleme dann tatsächlich diese Spurenidee umsetzen. So, und die zweite, oh, du kannst dir nicht Co-Stand, sondern Konstant viele Leseköpfe erlauben. Und wie kriegen wir das hin? Also, nur ein Kopf, das ist in der Technologie, in der Hochtechnologie der Turing-Maschinen nicht mehr aktuell. Ich möchte mit zwei, na, vielleicht auch mit drei Köpfen arbeiten. Denken, mir vorstellen, dass ich mit drei Köpfen arbeite. Wie kriegen wir das hin?
Ja.
Genau so machen wir es. Solange du nur konstant viele Köpfe haben willst, dann schreib dir doch bitte auf, wo denn der erste Kopf ist. Wo denn der zweite Kopf ist. Wo denn der dritte Kopf ist. Ja, und wie komme ich denn mit meinem einen Kopf an die Position wo eins? Das ist nicht so einfach. Da muss ich mir nämlich vorstellen, dass ich da ebenfalls noch einen vierten Teil habe. Ja, ganz anfänglich stehe ich vielleicht ganz links. Und dann muss ich natürlich, ich habe keine Möglichkeit zu wissen, wo zum Teufel ich denn bin. Ja? Was ich machen muss, ich muss mit einem Zähler arbeiten. Der steht anfänglich auf 0. Und wenn ich dann mit dem wirklichen Kopf, hier ganz links, wenn ich da mit dem wirklichen Kopf loslege, dann zähle ich diesen Zähler hoch. Und irgendwann, ich muss dann immer wieder schauen, bitteschön, wo 1, hast du jetzt das wo 1 erreicht? Das geht doch furchtbar auf die Geduld. Nicht wirklich, weil Sie können sich vorstellen, dass Sie jetzt zwei Köpfe auf dem Arbeitsband haben. Ja, und da würden Sie dann immer untersuchen mit zwei Köpfen, so denken Sie sich die Geschichte, ob ich denn jetzt tatsächlich die Position wo 1 erreicht habe, die Position wo 2 oder wo 3. Sie können auch, wenn Sie wollen, mit drei Köpfen arbeiten, wenn wir lustig sind. Ja, ja, und das sind die Programmiertricks. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie weit uns diese Programmiertricks bringen. Palindromsprache. Ja, reguläre Sprachen, das ist witzlos. Da brauchen wir überhaupt keinen Speicher. So, jetzt ist die Frage Palindrom. Wie würden Sie das Palindromproblem lösen? Fühlen Sie sich überfordert oder würden Sie sagen, oh, sowas von locker? Ja? Ja, um Gottes Willen, da war ja gar nichts dazu. Ja? Dadurch, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, mit mehreren Köpfen zu arbeiten, auf dem Leseband, ja, und diese Köpfe auf dem Arbeitsband entsprechend zu kontrollieren, ist überhaupt nichts dabei. So, wissen Sie was? Ich möchte das grausame Verbrechen begehen und heute 2 Minuten früher enden. Dankeschön.